Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Zigtausende Schülerinnen und Schüler sitzen jetzt wieder wegen des beschlossenen Lockdowns zu Hause. Und eigentlich sollte man meinen, dass es mit dem Distanzunterricht inzwischen deutlich besser klappen müsste. Schließlich sind gut 9 Monate vergangen, seitdem die Schulen erstmals bundesweit schließen mussten. Doch vielerorts ist die IT-Ausstattung in den Ländern offensichtlich nicht mitgewachsen. In Bayern, Berlin und im Saarland etwa gab es gravierende Ausfälle der Lernplattformen. Aus Sachsen wurde gar ein Hackerangriff gemeldet. Was das für den Lern- und Lehrbetrieb aktuell bedeutet, das kann uns Udo Beckmann sagen, Bundesvorsitzender beim Verband Erziehung und Bildung. Guten Tag, Herr Beckmann.
Ich grüße Sie.
Herr Beckmann, was heißt das jetzt ganz praktisch, wenn Lernplattformen wie zum Beispiel MEBIS in Bayern ausfallen?
Ja, die große Erwartung, die ja geschürt worden ist seitens der Politik, ist, dass jetzt im zweiten Lockdown ja schon vieles besser ist. Man hat ja die Lernplattformen in den verschiedenen Ländern, die ja auch größtenteils unterschiedlich sind, weiterentwickelt und den Eindruck erweckt, jetzt würde dies eine ernsthafte Unterstützung für die Lehrkräfte sein. Und wir haben jetzt festgestellt, dass Ähnliches passiert ist wie im ersten Lockdown auch. Da gab es ja auch schon die eine oder andere Plattform, die dann gleich in die Knie gegangen ist. Also Beispiel Logineo in Nordrhein-Westfalen. Und den gleichen Effekt haben wir jetzt wieder. Also anscheinend ist die Ausstattung auch bezüglich der Plattformen nicht so ausgelegt, dass sie einem tatsächlichen Ansturm gewachsen ist. Und das muss eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt schon sehr wundern. Und jetzt sind die Lehrkräfte natürlich dann wieder auf sich gestellt, zu gucken, wie sie dieses Defizit, was sie in der Infrastruktur haben, weiter ausstatten.
Das heißt, gibt es irgendeine Form von Unterstützung inzwischen für Lehrkräfte? Also bei Unternehmen gibt es ja so klassischerweise immer den IT-Support.
Ja, der IT-Support ist auch ein spannendes Thema, weil das ist ja eine sehr alte Forderung, solange wir über Digitalisierung diskutieren, auch im Kontext mit dem Digitalpakt, dass es ja nicht sein kann, dass der IT-Support davon abhängt, ob die Schule eine Lehrkraft oder ein Elternteil hat, was dies regeln kann, sondern das ist Aufgabe der Schulträger, dies zu unterstützen. Da stellen wir allerdings fest, dass es da im zurückliegenden Jahr doch erhebliche Anstrengungen gegeben hat und unsere Forsa-Umfragen zeigen, dass wir hier eine deutliche Verbesserung haben, aber das bei weitem noch nicht flächendeckend so ist, wie es sein müsste, sondern immer noch eine starke Abhängigkeit der einzelnen Schule von den unterschiedlichen Gegebenheiten ist, wie vorhin angesprochen, Lehrkraft, Elternteil oder eben der Schulträger stellt Support zur Verfügung.
Technisch gibt es Schwierigkeiten, aber auch organisatorisch. Also viele Schulen mussten ja nach den Bund-Länder-Beschlüssen zum Lockdown sich erstmal sammeln. Woran liegt das? Warum ist es so schwer, langfristige Konzepte, Stundenpläne zu erstellen, die man dann je nachdem, wie vielleicht dann auch wieder so eine Bund-Länder-Versammlung sich entscheidet, die man dann aus der Schublade holen kann?
Ja, es ist schon verwunderlich, dass auch seitens der Kultusbürokratie hier nicht besser vorgearbeitet worden ist. Also wir haben ja immer so diese Geschichte so auf Sicht fahren und ich glaube, von diesem auf Sicht fahren muss man sich dringend verabschieden, sondern wir brauchen ganz klare Angaben auch und das ist auch eine Forderung des VBE seit Beginn der Pandemie zu sagen, wenn es ein bestimmtes Infektionsgeschehen gibt, dann müssen ganz bestimmte Maßnahmen von den Schulen angesetzt werden können, wobei man ja sage ich mal, einen Standard beschreiben kann, aber den Schulen darüber hinaus auch Spielräume gibt, in denen sie sich bewegen können, je nach Gegebenheit der Schule. Also wenn ich eine Schule habe, die sehr gut digital ausgestattet ist, die schon das auch eingeübt hat mit den Schülerinnen und Schülern, also wo es Bestandteil des Schullebens war und des Unterrichts war, dann kann man denen ja eher die Chance geben, auf Distanzlernen zu geben, wie anderen, bei denen das nicht ist. Also hier da fehlt uns eigentlich eine klare Linie der Ministerien beziehungsweise der Schulminister.
Und die erhoffen Sie sich sicherlich auch fürs nächste Jahr dann mal endlich.
Oh, die ist sehr zwingend, weil ich glaube, wir gucken jetzt alle gebannt auf den Januar. Wir haben jetzt ja erstmal die Ansage bis zum 10. Januar. Am 5. Januar soll es ja wieder eine Konferenz geben, der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin. Und ich erwarte eigentlich, dass die Schulen auch frühzeitig informiert werden, wie es weitergehen kann. Denn es bedarf ja immer eines gewissen Planungszeitraums auch, um sich auf neue Situationen einzustellen. Also die Kultusministerien sind in der Pflicht, jetzt konkrete Perspektiven für das laufende Schuljahr zu entwickeln. Und dabei ist für mich ganz wichtig, auch mal jetzt deutlich zu machen, wie sieht das denn mit der Leistungsbeurteilung unter den gegebenen Corona-Bedingungen auf? Welche Spielräume haben da die Schulen? Wie wird man das bei den Abschlussprüfungen berücksichtigen? Und da war der Hinweis aus der KMK jetzt, ja, wir warten mal erst noch den Januar ab. Nein, man kann den Januar nicht abwarten. Wir haben im Januar Ende Januar Halbjahreszeugnisse. Wir brauchen jetzt Ansagen, verlässliche Ansagen für die Schülerinnen und Schüler und Eltern und Lehrer.
Jetzt wird ja aktuell diskutiert, wie eine Impfstrategie aussehen soll. Konkreter Anlass, es deutet sich an, dass vielleicht schon vor Jahresschluss die ersten Impfungen hier in Deutschland möglich sein könnten. Welche Impfstrategie wünschen Sie sich denn für den schulischen Bereich?
Naja, wir wissen ja, dass es verschiedene Kategorien gibt, wann wer beim Impfen berücksichtigt wird. Und wenn wir natürlich weiterhin die Priorisierung des Bildungssystems und auch den Fokus der Offenhaltung von Schulen haben, dann muss man sich darüber verständigen, ob die Eingruppierung der Lehrkräfte jetzt in die Impfgruppe 4 dann weiter so belassen werden kann oder ob man hier nochmal neu diskutieren muss. Also die UNICEF hat ja zum Beispiel den Hinweis gegeben, dass Lehrkräfte zu einer höheren Priorisierungsgruppe gehören sollten, wenn man eben vermeiden will, dass es sehr lange Schulschließungen geben soll. Und natürlich ist hier immer zu betonen, dass der Impfschutz für Lehrkräfte natürlich auch auf der Freiwilligkeit der Lehrkräfte beruht.
Sagt Udo Beckmann, Bundesvorsitzender beim Verband Erziehung und Bildung. Und das Gespräch mit ihm habe ich vor dieser Sendung aufgezeichnet.